Liebe Gemeinde, ich freue mich, dass ich euch mit dem Dienst der Predigt dienen darf. Aber bevor die Großen drankommen, habe ich erstmal noch etwas für die Jüngeren unter uns. Die dürfen alle mit nach vorne kommen. Alle Kinder sind ganz herzlich eingeladen, am besten hier auf die kleine Mauer. Wir machen das heute mal auf der kleinen Mauer. Und für alle anderen, wir sind alle jung geblieben. Und ich kenne von einigen, dass sie sich die Kindergeschichte besser merken konnten als die Predigt und freue mich, euch alle mitzunehmen. Schön. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die mir selbst passiert ist. Allerdings war ich noch kleiner als die Jüngste unter uns und kann mich selber gar nicht daran erinnern. Aber meine Eltern haben mir erzählt, es war ein schöner Sommertag, nicht so kalt wie jetzt. Und weil es so schön war und Eltern sehr froh sind, wenn die Kleinsten, wenn man so ein Baby hat, mal schläft, dann lässt man das meistens schlafen. Wir waren draußen, ich lag in einem Kinderwagen und meine Eltern haben eine befreundete Familie besucht. Nicht weit weg von uns zu Hause. Und da sind wir dorthin gefahren, ich lag im Kinderwagen und bin eingeschlafen, weil das so schön gewappelt hat. Na, ihr kennt das, im Auto schläft man auch ganz schnell ein, das ist so beruhigend. Auf jeden Fall sind wir dort angekommen und meine Eltern haben gedacht, sollen sie mich jetzt rausnehmen und dann mit reinnehmen? Ach nein, es ist schattig, es ist warm, wir lassen ihn einfach mal draußen in Ruhe schlafen in so einem kleinen Vorgarten. Als meine Eltern nach einer halben Stunde wieder rauskamen, stand der Kinderwagen noch da und ich war weg. Und ich war zu klein, um zu laufen. Ich konnte auch noch gar nicht wirklich richtig krabbeln. Und meine Eltern haben einen riesen Schreck bekommen. Oh, danke. Ich bin gar nicht so sicher, ob das bequemer ist. So, das klappt. Und noch hält er. Sehr gut. Ich war weg. Meine Eltern haben einen riesen Schreck gekriegt. Und was denkt ihr, was haben sie gemacht? Ja, Lukas? Ja, das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Dann, ja, Raphael? Genau, erstmal gesucht, links und rechts. Ist da irgendjemand? Schaut da jemand? Und sie haben jemanden gefunden. Eine andere Nachbarin stand am Fenster. Als sie gesehen hat, dass meine Eltern dann im Kinderwagen standen, das war eigentlich, glaube ich, sogar nur mein Papa, hat sie nach draußen gerufen, ob alles in Ordnung ist. Dann hat mein Papa gesagt, nee, mein Sohn fehlt. Und dann hat sie gesagt, ja, da war vorhin eine Frau an ihrem Kinderwagen und die hat das Baby mitgenommen. Und dann hat mein Papa gesagt, ja, wissen Sie, wie sie aussieht? Dann hat sie gesagt, ja, ihr kam das so seltsam vor, dass sie sie sogar gefragt hat, wo sie wohnt. Und die Adresse hat sie sich aufgeschrieben. Da ist mein Papa ins Auto gestiegen und ist gefahren in Richtung Flughafen, dort hat sie gewohnt, und ist dort angekommen, hat dort geklingelt und hat tatsächlich die Frau mit mir angetroffen. Er hat mich wieder in seine Arme genommen, hat mich nach Hause gebracht. Ich habe geschrien und habe Fieber gekriegt. Also irgendwie muss ich das auch realisiert haben, auch wenn Kinder das wahrscheinlich noch nicht so verstehen. Und er hat Migräne gekriegt und war mehrere Tage lang flach gelegen im Bett. Wieso erzähle ich euch die Geschichte? Mein Papa war damals noch nicht unbedingt so gläubig. Ich glaube nicht einmal, dass er ein Stoßgebet in den Himmel geschickt hat. Und trotzdem gibt es einen Bibelvers, in dem Gott sagt, dass er sogar eure Haare gezählt hat. Wer von euch weiß, wie viele Haare ihr habt? Hand hoch. Lukas, weißt du es? Ja. Die wachsen immer wieder nach, manchmal auch nicht, zum Leidwesen der Betroffenen. Meine Geheimratsecken sprechen jetzt schon Bände. Was meintest du?
Ich habe lange Haare.
Genau, lange Haare. Aber Gott weiß sogar, wie viele Haare du hast. Was denkt ihr, was will er damit sagen, wenn Gott sagt, ich habe sogar deine Haare gezählt? Was will er damit uns sagen?
Dass wir uns
Okay, an der Anzahl der Haare vielleicht, ja, wäre eine Möglichkeit. Er kann uns unterscheiden, Raphael.
Dass er alles weiß, also dass er auch alles machen kann, weil er kann auch zum Beispiel alle Sterne zählen. Mhm.
Er kann alle Sterne zählen, er kann alle Haare zählen, er weiß alles. Und ich genau. Er hat es erschaffen und er hat auch mich ins Leben gerufen. Egal, ob meine Eltern zu dem Zeitpunkt gläubig waren oder nicht. Und er hat auch für mich gesorgt, obwohl ich ja an der Stelle als Baby noch gar nichts konnte und meine Eltern jetzt auch noch nicht so den super Draht zu Gott hatten. Was ich euch damit sagen will, ist ganz einfach. Es gibt in dieser Welt Menschen, die sind verwirrt. Man weiß nicht genau, wieso machen die, was die machen. Wir leben nicht in einer Welt, in der alles gut ist. Es gibt Leute, vor denen muss man sich in Acht nehmen. Das ist wie wenn eure Eltern euch sagen, dass ihr nicht einfach zu jemandem im Auto steigt. Das ist wichtig. Aber selbst dann, wenn wir mal in Gefahr kommen und ich drauf und dran war, verloren zu gehen, hat Gott für mich gesorgt. Gott sagt, er hat eure Haare gezählt und will damit sagen, dass jemand, der sogar weiß, wie viele Haare ihr habt und dem da schon nicht eines verloren geht, auch ihr niemals verloren geht. Gott achtet auf euch und ich wünsche euch, dass euch sowas nie passiert und ihr das auch nicht erlebt, denn meine Eltern haben gesagt, das war ein riesengroßer Schock und ich glaube, seitdem haben sie nie wieder irgendwo irgendjemanden alleine liegen gelassen. Ihr seid Gottes Kinder. Wie viel mehr passt er auf euch auf und achtet auf euch? Das will ich euch mitgeben und das sollt ihr nie vergessen. Und daran sollt ihr euch festhalten, auch dann, wenn ihr mal in Schwierigkeiten kommt und Hilfe braucht. Denn Gott ist nie weit weg. Eigentlich ist er immer da, nur ein Gebet entfernt und er will euch helfen und sich euch zeigen. Ich wünsche euch dabei Gottes reichen Segen. Ein verloren gegangenes Kind, aber auch wieder gefunden. Ein Lied zu Beginn, das zu einer Jahreszeit passt, die alle Christen um uns herum zumindest feiern. Bis zum morgigen Tag feiert die Christenheit außer den Orthodoxen den zweiten Advent. Ich habe in dieser Woche über den zweiten Advent nachgedacht, gleich in mehrerlei Hinsicht. Einmal natürlich als die Zeit. Für Weihnachten gibt es kein Datum. Es ist uns nicht befohlen worden, gefeiert zu werden. Aber ich weiß, dass dieses Fest mit eines der einzigen Erlebnisse war, die ich schon als Kind erlebt habe, wo ich mir schon als Kind Gedanken gemacht habe, wo ich als Kind in die Kirche gegangen bin, wo ich als Kind in Berührung mit Gott kam. Ob es der richtige Tag war oder nicht, spielte an der Stelle keine Rolle. Bei Ostern ist das leichter. Das Fest kann man wirklich feiern. Aber der Advent zählte bei uns zu den besondersten Momenten im Jahr mit. Meine Eltern waren gläubig, aber nicht so einer bestimmten Richtung zugehörig. Aber Weihnachten wurde gefeiert. Es gab im Advent bei uns immer einen großen Adventskranz, den meine Mutter gebunden hat. Auf diesem Adventskranz standen 4 Kerzen. Und auch als kleines Kind hat man mitbekommen, wenn Woche für Woche ein Lichtlein mehr angezündet wurde. Die Emotionen, die ich damit verbinde, waren Vorfreude. Ich war gespannt. Ich hatte eine Erwartung. Ich war fleißig einmal im Jahr und habe versucht, alle meine Spielsachen aufzuräumen und Ordnung zu halten. Ich habe mich gut benommen. Ich habe versucht, meinen Eltern in dieser Zeit wenigstens dort mal ein guter Sohn zu sein. Ich habe sogar im Haushalt mitgeholfen. Und das heißt schon was. Und ich glaube, ich habe auch mal als Kind an einen Brief geschrieben, nicht eine Wunschliste, sondern einen Brief an Christus. Was sind unsere Emotionen, wenn es um den zweiten Advent, die Wiederkunft Christi geht? Vorfreude? Sind wir gespannt? Haben wir Erwartungen? Sind wir fleißig? Versuchen wir, Ordnung zu halten? Denken wir an unser Benehmen? Helfen wir mit? Sind wir im Gebet? Oder haben wir Angst? Sind wir angespannt? Machen wir uns Sorgen um unsere Heilsgewissheit? Fragt ihr euch, ob ihr perfekt oder vollkommen genug seid, um Christus gegenüberzustehen? Worauf richtet sich der Blick im Advent, den ich erlebt habe, und im Advent, dem wir als Gemeinde gegenüberstehen, dem zweiten Kommen Christi? In unserer Familie wurde bei Weihnachten auch immer das zurückliegende Jahr betrachtet. Auch wenn Silvester erst eine Woche später kam, haben wir der Menschen gedacht, für die wir dankbar waren, und ganz besonders der Menschen gedacht, die wir im Laufe dieses Jahres verloren haben. Meine Eltern erzählten dann immer Geschichten, was diese Menschen ausgemacht haben, welche Spuren sie in unserem Leben hinterlassen haben. Und es hat dazu geführt, dass wir selbst als Kinder, wo wir nicht immer alle kannten, zutiefst ein Gefühl der Dankbarkeit hatten. Auch wir haben dieses Jahr mindestens 2 geliebte Menschen aus unseren Reihen verloren. Da ist die Ruth, da ist der Viktor. Wir standen zu ihnen vielleicht als Geschwister, aber eben auch als Tochter, als Schwester und haben Menschen verabschiedet, an denen unser Herz hing. Sie brauchen nicht mehr auf das zweite Kommen warten, denn für sie ist es schon Realität. Sie ruhen in Christus, bis er kommt, um sie aufzuerwecken. Alles, was sie hätten tun können oder getan haben, ruht. Sie schlafen. Wie ist das mit uns? Das zweite Kommen Christi. Angst, Anspannung, Heilsgewissheit, Perfektionismus. Ich muss sagen, dass der ein Moment, den ich mit Ruth verbracht habe, bei dem sie schon nichts mehr sehen konnte, nicht mehr sprechen konnte, nur noch mit der Hand betastet hat, meine Hände beim Gebet ergriffen hat, mit das Einprägsamste war, was ich bisher erlebt habe. Da war nicht die Angst, nicht perfekt zu sein. Dort war die Gewissheit, so wie man ist, alles auf eine Karte zu setzen. Gott. Wenn nicht Gott, wer dann? Wenn er nicht meine Gerechtigkeit ist, wer dann? Für mich ist die Beschäftigung mit alten Menschen, auch auf ihrem letzten Weg, die Antwort all dieser Diskussion um Perfektionismus und Vollkommenheit geworden. Wer sich Fragen stellt, muss ich perfekt sein, wenn Jesus wiederkommt? Muss ich perfekt sein, wenn dieser Zeitpunkt schnell entgegentritt? Und wir haben vorhin gehört, David Heibel hat von Daniel Fuchs gesprochen, der diese Woche mit dem Auto einen Unfall hatte. Er ist in einen Lastwagen hineingefahren, der keinen Anhänger hinten drauf hatte. Und das Auto verkeilte sich unter dem Lastwagen, weil dort ja kein Anhänger war. Und all das, was oben drauf ist, schob sich ihm entgegen, hat ihm Arme gebrochen. Und es war erst mal die Rede davon, dass er nur Brüche davon getragen hätte. Als er nicht aus dem künstlichen Koma erwachte, war spätestens allen klar, es ist viel ernster. Manchmal treten wir Christus ganz unvermittelt gegenüber. Da ist keine Zeit mehr, um noch irgendetwas zu bewerkstelligen. Da ist keine Zeit mehr, um noch einen guten letzten Eindruck zu machen. Keine Zeit mehr, Vorfreude zu haben, gespannt sein, fleißig zu sein, in gutem Benehmen mich zu oder mit Hilfe noch irgendetwas anzuhäufen. An der Stelle steht einfach nur noch Beziehung. Nur noch Beziehung. Gestern hat er die Augen geöffnet. Er ist aus dem Koma erwacht. Ich kann noch nicht sagen, wie sich alles weiter ergibt. Aber er scheint dem Tod noch einmal von der Schippe gekommen zu sein. Ich will Gott loben dafür. Ich will ihn preisen dafür. Ich will länger dafür Danke sagen, als ich dafür bitten konnte. Er darf, so wie es ausschaut, dem zweiten Kommen, dem zweiten Advent Christi immer noch entgegengehen. Auch wenn wir über unseren Gemeindehorizont hinausblicken, scheint alles sich auf dieses zweite Kommen hinzubewegen. Schauen wir in die Welt, so wissen wir und alle, die von euch Nachrichten lesen, können das nachvollziehen, dass wir in einer Zeit leben wie nie zuvor, in der technologischer Fortschritt in einem Tempo weiterentwickelt wird wie nie zuvor, in dem es eigentlich kaum Möglichkeiten gibt, Schritt zu halten. Wer aufpasst, der hat in den letzten Wochen erleben können, dass die Ausschreibung zu einem neuen Funknetz, dem sogenannten 5G-Netz, nicht ausgeschrieben wurde und höchstbietend verkauft worden ist, sondern dass dieser Ausbau für ganz wenig Geld über die Runden gegangen ist und die Anbieter verpflichtet worden sind, überall Masten zu erstellen. Mit diesen Masten stellt man sicher, dass dieses schnelle Internet überall in diesem Land zugänglich ist. Die Firmen, die sich darum beworben haben, sind in unseren Nachbarländern nicht alle angenommen worden. Vor einer Woche oder eineinhalb Wochen wurde die Finanzchefin einer chinesischen Firma in Kanada festgenommen. Der Firma, von dem wir vielleicht einige Handys haben, Huawei. Sie wurde festgenommen aufgrund des Vorwurfs von Industriespionage und der Tatsache, dass diese Firma unter dem chinesischen Regime protegiert, nach oben gezogen wurde, unterstützt wird, auch finanziell, und die Chips, die in allen unseren Geräten vorhanden sind, zum Teil von außen abgegriffen werden können. Unsere Nachbarländer haben daraufhin Huawei die Möglichkeit entzogen, an dem Wettbewerb von 5G-Übertragungen teilzunehmen. In Deutschland nicht. Die Antwort der Politiker war ganz einfach nur, wir müssen vielleicht über die Rahmenbedingungen des Ganzen noch einmal nachverhandeln. Und was dabei rauskommt, will ich mir gar nicht vorstellen. Wieso spreche ich über China? Ich spreche deswegen über China, weil in diesem Land etwas sichtbar wird, was wir für uns vielleicht noch unvorstellbar halten. China bezieht jetzt schon von allen Leuten, die dort Elektroautos fahren, und das sind wesentlich viel mehr als bei uns, zu jeder Zeit Positionsdaten. Offiziell mit der Begründung, falls Batterien explodieren, damit man irgendwie vorbereitet ist, aber das ist nur ein Argument. Die chinesische Regierung antwortete, als das publik wurde, auf die Anfragen aus Deutschland, denn BMW, Mercedes und alle anderen machen das auch, auf die Frage, ob sie tatsächlich mit Hilfe dieser Daten die Menschen überwachen, mit einer lächerlichen Antwort: Dazu brauchen wir diese Daten überhaupt nicht. Was sie damit ausdrücken, ist ganz einfach. Was bei uns noch unvorstellbar ist, vollkommene Überwachung, ist dort schon längst Realität. In allen Ländern um uns herum ist das Bezahlen ohne Bargeld schon längst Realität. In Skandinavien, in Märkten, in Asien, in Afrika bezahlt man nur noch mit Handy Man hält das Handy an einen Apparat, es wird über Funk kurz etwas ausgelesen und im Grunde genommen funktioniert das genauso wie mit unseren Karten heute. Selbst Sparkasse macht diese drahtlose Übertragung schon möglich. Wir haben kein Geld mehr in der Hand. Was haben wir denn eigentlich noch in der Hand? Alles wird elektronisch, alles wird gespeichert. In China gibt es ein Protokoll, in dem man durch eigene Taten, wie man ein guter Bürger sein kann, Pluspunkte sammelt und dadurch Vergünstigungen bekommt. Ich bin der Überzeugung, dass wenn wir in manche dieser Länder schauen, dass wir Zukunft sehen, die auch und irgendwann bei uns Realität werden wird. Es mag so sein, dass wir in einem Land leben, in dem wir Freiheit verteidigen. Das letzte Land, in dem wir noch, ich glaube, 47% der Menschen noch Bargeld benutzen. Aber da sind wir ziemlich alleine an dieser Front. Und das sind alles nur große Dinge, die um uns herum passieren. Schaue ich in den Adventismus zu dieser Frage, zweiter Advent, zweites Kommen Christi, sehe ich auch jede Menge. Da gibt es jemanden, der das Ende der Gnadenzeit berechnet hat. Und vielleicht haben einige von euch die Filme im Internet schon angeschaut, der fix voraussagt, dass die Pläne für ein Sonntagsgesetz in den USA an dieser Stelle nicht nur in der Schublade sind, sondern auch schon deren Umsetzung vorangetrieben wird. Da gibt es Antworten, die wiederum das in Zweifel ziehen und sagen, nein, wir, Ellen White schreibt, es gibt keine Zeitprophezeiungen mehr. Aber es gibt Zeitprophezeiungen. In Offenbarung 8, Vers 1 heißt es, und als das Lamm das siebente Siegel auftat, entstand eine Stille im Himmel etwa eine halbe Stunde lang. Das ist die Zeit, die Jesu Christi Wiederkunft direkt vorausgeht. Eine halbe Stunde lang, wenn jeder Tag ein Jahr ist und man das umrechnet, sind 7,5 Tage oder grob eine Woche. Es gibt noch mehr Zeitangaben. Da gibt es noch die 10 Hörner in Offenbarung 17 und die 10 Könige, deren Reich noch nicht empfangen haben. Und die werden die Macht empfangen mit dem Tier für 2 Wochen. Eine Stunde entspricht bei dem Jahr-Tag-Prinzip 2 Wochen. Es gibt noch Zeitprophezeiungen, nicht zuletzt auch die 1000 Jahre, die noch kommen werden. Es gibt noch Zeit. Ich will nicht darüber richten, ob wir das Ende der Gnadenzeit berechnen können. Wen das interessiert, der soll das einfach anschauen und dir dazu die Bibel aufschlagen und studieren. Wenn ich aber darüber nachdenke, wie wir dem zweiten Kommen Christi entgegengehen, dann fällt mir ein Kapitel besonders auf. Ein Kapitel, in dem es eigentlich ausschließlich über Jesu zweites Kommen geht. Über das Wann und was die Zeichen sind. Ihr habt es wahrscheinlich alle erraten, ich spreche von Matthäus 24, der Endzeitrede Jesu. Jesus spricht von einem Tempel, der zerstört wird. Und dieser Tempel ist der Begegnungsort Gottes mit dem Menschen. Wenn es keine Begegnung mehr mit Gott und dem Menschen gibt, dann muss das Ende der Welt unmittelbar bevorstehen. Sie fragen Jesus deswegen im Vers 3, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Jesus antwortet daraufhin mit vielen Was. Vers 6, Kriegsgeschrei. Vers 7, ein Heidenvolk gegen das andere erheben, Kriege. Vers 9, Drangsal, Verfolgung. Zeichen über Zeichen. Wir lesen von Sonne, Mond und Sternen, die ihren Schein verlieren. Aber wir lesen nichts von dem Wann. Erst in Vers 36 heißt es, um jenen Tag aber, und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Das Wann hat uns schon immer umgetrieben. Ich weiß nicht genau, wieso. Brauchen wir ein Wann, um uns entsprechend vorzubereiten? Ist das realistisch? Mein Freund Daniel Fuchs, er hatte keine Zeit, sich vorzubereiten. Es kam plötzlich. Er zeigt uns Zeichen über Zeichen, die uns zeigen, in welcher Zeit wir leben. Und ich glaube, es braucht keinen Propheten mehr, um uns zu sagen, in welcher Zeit wir leben. Es ist einfach ersichtlich. Aber um das Wann haben wir uns immer groß die Köpfe eingeschlagen und lagen bisher nie richtig. Jesus sagt, wir sollen bereit sein, Vers 44, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Und er gibt uns daraufhin 3 Gleichnisse an die Hand, mithilfe derer wir nicht das Wann erfragen können, aber das Wie erfahren. Wie können wir diesem zweiten Advent positiv entgegengehen? Das erste Gleichnis ist das der treuen Knechte. Und so lesen wir ab Vers 45 folgendes Gleichnis. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen die Speise gibt zur rechten Zeit? Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener böse Knecht in seinem Herzen spricht, mein Herr säumt zu kommen und anfängt, die Mitknechte zu schlagen und mit den Schlemmern zu essen und zu trinken, so wird der Herr jenes Knechts an einem Tag kommen, da er es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn entzweihauen und ihm seinen Teil mit den Heuchlern geben. Da wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Dieses erste Gleichnis sagt uns, wir sollen nicht davon ausgehen, Gott käme noch lange nicht. Wer das tut, der hat hier ganz klar die Prophezeiung, dass das nicht gut gehen wird. Und dazu heißt es, dass wir glückselig sein sollen, dass wenn Gott kommt, er uns bei solchem Tun finden wird. Und hier ist die Rede davon, einander zur rechten Zeit Speise zu geben. Was bedeutet das eigentlich? Speise geben. Das täglich Brot? Ernährt sich der Mensch nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das von Gottes Mund zu uns gesprochen wird? Geht es hier um Speise oder geistliche Speise? In was für einer Verantwortung leben wir? Im Psalm 145, Vers 15 heißt es, alle Augen warten auf dich, Herre, und du gibest ihnen ihre Speise zu seiner Zeit. Du tust deine milde Hand auf und sättigest alles, was da lebt, mit Wohlgefallen. Gott versorgt uns, aber er möchte uns gebrauchen, dasselbe in dieser Welt zu tun. Er ist keine One-Man-Show, sondern er will uns einbinden, weil er genau weiß, dass wir an dieser Stelle am allermeisten profitieren. Wir erleben auf diese Art Gott. Gott wird zu etwas Erfahrbarem, zu etwas, dem wir uns verschreiben. Mehr als nur Theorie, mehr als Gesetz, eine Hingabe, eine Haltung. Dann können wir sagen, glückselig ist, wen Gott bei diesem Tun finden wird, wenn er wiederkommt. Versteht mich nicht falsch, es geht hier nicht um Gerechtigkeit. Wir können nichts für uns tun, aber das, was wir tun können, dient uns zum Segen. Nicht umsonst heißt es in Matthäus 25, ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben, ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben, ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. An dieser Stelle steht der Nächste auf oberster Priorität. Wenn wir weiterschauen, Es gibt noch zwei Gleichnisse. Dann lesen wir danach das Gleichnis der 10 Jungfrauen, bei denen die Törichten davon ausgehen, Jesus käme unmittelbar. Als der Bräutigam eintrifft, haben sie kein Öl mehr. Eine überspannte Naherwartung, die immer wieder enttäuscht wird. Menschen, die immer wieder Ultimaten festlegen und damit alle, die sich darauf einlassen, letzten Endes beim Übertritt dieses Datums in Enttäuschung führen, sind und laufen in der Gefahr, enttäuscht zu werden. Dann, wenn Christus kommt und sein Kommen sich verzögert, und davon lesen wir in diesem Gleichnis, kein Öl mehr zu haben, nicht mehr zu brennen, nicht den Geist zu besitzen, der unbedingt notwendig ist, um Gott gegenüberzutreten, denn dadurch erkennt er uns, unsere Beziehungen und alle anderen kennt er nicht. Es geht immer wieder um Beziehung. Und auch das letzte Gleichnis der anvertrauten Talente sagt etwas über das Wie dieses zweiten Kommens aus. Denn es ist ein Mensch, der außer Landes reisen wollte, seine Knechte rief und ihnen seine Güter übergab. Er gab uns unterschiedlich viel. Und damit sollen wir haushalten. Die Frage ist doch, was für ein Gottesbild hast du? Und welches Gottesbild macht dich bereit, diesem zweiten Kommen mit diesen positiven Emotionen, die ich ganz zum Anfang genannt habe, entgegenzugehen? Wenn ihr das Gottesbild habt, bei dem es auf eure Vollkommenheit ankommt, auf das, was ihr getan habt, dann lesen wir an dieser Stelle, dass es diesem Knecht nicht gut erging. Hier heißt es in Vers 24, da trat auch der hinzu, der das eine Talent empfangen hatte und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Aber sein Herr antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld den Wechslern bringen sollen, so hätte ich bei meinem Kommen das meine zumindest mit Zinsen bekommen. Wie erwarten wir Gottes Kommen? Mit dem Blick auf uns? Mit dem Blick, er kommt noch lange nicht? Oder mit dem Blick, sein Kommen steht unmittelbar bevor? Ich glaube, sein Kommen steht bevor. Mittelbar auf jeden Fall. Dabei möchte ich aber voll auf ihn vertrauen, denn er ist unsere Gerechtigkeit. In Lukas 18, Vers 9 bis 12 heißt es, er sprach aber auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so, Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Auf uns übertragen hieße das, ich stand dabei und betete bei mir so, Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die übrigen, vielleicht Christen, Katholiken, Evangelikale, Pfingstler, von den anderen ganz zu schweigen. Ich ernähre mich vielleicht vegan, vielleicht vegetarisch, gebe meine Zehnten von Brutto oder Netto, na, weiß ich nicht genau, und halte die Gebote Gottes, wie in Offenbarung 14 beschrieben. Das ist alles gut, nichts davon ist falsch, aber nichts davon ist meine Gerechtigkeit. Wenn ich so vor Gott komme, das kann ich alles tun, damit kann ich nicht bestehen. Es gibt keine Chance, keine. Wenn wir über das zweite Kommen Christi nachdenken und heute Abend mal feiern, so feiern wir es in dem Bewusstsein, dass dieser Bund auch von uns etwas fordert. Der Zöllner stand von ferne, wollte auch seine Augen nicht aufheben gen Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig. Das ist die frohe Nachricht. So kann ich vor Gott kommen. Ohne Masken, ohne eigene Gerechtigkeit, ohne Leistung. Ich hoffe, dass Gott, bis er kommt, in mir all das Wollen und Vollbringen schenkt, jede Menge meiner irdischen Neigungen zu besiegen, auf jeden Fall. Ich will wachsen, ich brauche Heiligung, ganz klar. Aber meine Heiligung ist nicht der Garant für meine Erlösung. Ich bleibe Zeit meines Lebens auf Erlösung angewiesen. Es gibt keine Alternative. Wir sollen sogar das Opfer liegen lassen, wenn wir wissen, dass wir mit einem Bruder nicht im Frieden sind, und erst mal zum Bruder gehen. Wir beten: Vergib mir meine Schuld, wie auch ich vergebe meinen Schuldigern. Im Grunde genommen sagen wir dadurch: Vergib mir so viel, wie ich auch vergebe. Sind wir uns bewusst, was wir da beten? Sind wir uns bewusst, dass Christus bald wiederkommt? Tun wir doch Dinge nicht aus Angst, nicht aus der Frage um meine Gerechtigkeit. Tun wir doch Dinge in Erwartung seines Kommens. Lasst uns doch festhalten an dem, was er verspricht. Und wenn wir heute Abendmahl feiern und diesen Bund immer wieder aufrichten, einmal im Quartal, dann lasst uns das nicht als ein Brauch, als ein Ritual abtun, sondern lasst uns unsere Herzen zu ihm wenden. Darum geht es bei dem Ganzen. Darum geht es heute. Dienen. Damit beginnt alles. Fußwaschung. Der Mensch steht an erster Stelle. Genauso wie Christus es gemacht hat. Der Leib Christi, seine Gemeinde, etwas in uns aufnehmen, etwas, was in uns Realität werden soll. Ich wünsche mir diese Veränderung von innen heraus, so sehr wie nichts anderes. Und sein Blut oder das, was wir trinken, als Zeichen dieser Vergebung, die wir brauchen von Anfang bis Ende. Das ist Abendmahl. Deswegen kommen wir zusammen. Wenn Christus im Frühjahr wiederkommt, sind wir bereit? Luther sagte am Sterbebett: Wir sind Bettler. Hoc est verum. Das ist wahr. Er wusste, bis zum Schluss, was unsere Gerechtigkeit betrifft, sind wir auf Gott angewiesen, voll und ganz. Ich wünsche uns, dass wir uns gegenseitig auf diesem Weg hin unterstützen und dass wir, wenn es um Jesu Kommen geht, nicht mehr nur Angst, Anspannung und Fragen der eigenen Heilsgewissheit uns rumtreiben, sondern dass wir tatsächlich Vorfreude haben, dass wir gespannt sind, dass wir ihn erwarten, dass wir bis dahin nicht aus Angst, sondern aus Vorfreude, aus Hingabe uns um uns selbst bemühen, unser Leben ordnen, ihn bitten um Heilung und um Heiligung, dass wir bis dahin nicht müßig werden, einander zu vergeben, ihm alles hinzugeben, denn säumen wir an dieser Stelle, kennt uns Gott nicht. Der zweite Advent und Abendmahl, ich finde, beides hat viel miteinander zu tun. Das Abendmahl ist ein Vorgeschmack des Größeren, aber es soll erlebbar sein. Wenn meine Predigt jetzt auch sehr drängend war, möchte ich euch trotzdem Freude im Herzen wünschen. Bei all dem, was wir jetzt tun, Freude und Dankbarkeit im Blick auf das, was Christus für uns getan hat. Lasst es uns feiern mit ganzem Herzen und voller Seele und alles, was wir nicht regeln konnten, vor ihn bringen. Ich möchte euch einen Moment der Ruhe geben. Jeder darf für sich beten. Danach spreche ich ein Gebet und wir gehen über zu den Ritualen Fußwaschung, Brot und Kelch. Doch erst ein Moment des Gebets für euch alle. Bringt alles vor Gott, so wie ihr seid. Gebt euch ihm hin, denn er wird kommen und will euch zu sich nehmen. Himmlischer Vater, wir kommen vor dich als dein Volk, als deine Gemeinde. Wir kommen mit leeren Händen, aber mit einem Herzen. Einem Herz, in dem du durch deinen Geist anwesend bist. Herr, ich bitte dich, überführe uns doch immer wieder unserer Übertretung und lass uns das als ersten Schritt in die richtige Richtung wahrnehmen, denn dadurch leben wir nicht an der Realität vorbei und meinten, wir wären etwas, was wir gar nicht sind. Herr, veränder du uns von innen heraus. Und wenn wir heute Abend mal feiern, dann lass uns das im Bekenntnis tun für all das, was du für uns getan hast, jetzt tust und noch tun wirst. Herr, du sagst, wer kann behaupten, dass er Gott liebt, den er nicht sieht, wenn er doch seinen Bruder hasst, den er sehen kann? Ich bitte dich ganz besonders um all das Zwischenmenschliche, dass wir aufeinander zugehen, dass wir hier auch wirklich erleben, dass du Heilung schenkst. Ja, Herr, ich bin da keine Ausnahme. Auch ich möchte dich bitten, dass ich den Menschen, den ich zum Anstoß geworden bin, dass diese Beziehungen wieder wachsen können, dass du Heilung schenkst, wir aufeinander zugehen können und als Brüder gemeinsam Abendmahl feiern. Herr, wir glauben, dass du bald kommst. Wir wollen wachen, wachsam sein. Wir wollen alles tun, was wir können, bis dahin nicht müßig sein und uns um unsere Mitmenschen zu kümmern. Gebrauche du dabei uns als Adventgemeinde in Bamberg. Lass uns ein Licht sein, was leuchtet, das dich verkündet. Lass uns in unserem täglichen Leben mit dir verbunden sein und aus deiner Gnade heraus leben. Hab Dank, dass wir so viel Zuspruch von dir bekommen, wenn wir als Christen leben und tatsächlich unserem Auftrag nachkommen, dass wir uns um nichts anderes Sorgen machen müssen, denn du bist es, der für uns sorgt. Du bist unsere Gerechtigkeit, die einzige im Universum, die wirklich zählt. Hab so viel Dank dafür im Namen deines für uns gestorbenen Sohnes, Jesus Christus. Amen.